Der Podcast wird präsentiert von der Lepra-Mission Schweiz. Zusammen helfen wir den Ärmsten aus der Not. lepramission.ch.
Ich wollte aber eben nicht den Kopf ausschalten. Ich wollte nicht einfach nur sagen, okay, ich entscheide jetzt, ich bin Christ, sondern ich dachte, gib mir mal ein bisschen Zeit. Es wird mir wahrscheinlich relativ leicht gelingen, zu beweisen, dass dieser ganze christliche Glaube ein einziger Käse ist.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Wir haben heute wieder mal ganz einen spannenden Gast. Seit vielen Jahren arbeitet er bei der Deutschen Bild-Zeitung. Das ist das Pendant zum Schweizer Blick, also Boulevard-Zeitung. Das sind die mit den ganz grossen Buchstaben. Ich bin Martin Diener und begrüsse Daniel Böcking. Heute ist er Journalist, KI-Chef und Mitglied der Chefredaktion der Bild-Gruppe. Herzlich willkommen, Daniel.
Hallo.
Wie muss man sich den Alltag im Boulevard-Journalismus vorstellen?
Ich glaube, dass der Journalismus sich unfassbar geändert hat. Also bei allen Veränderungen, die so passiert sind, in allen Berufen hat es den Journalismus, glaube ich, extrem getroffen. Also das, was man so früher als Bild hatte, das war ja der rasende Reporter immer und die Chefs haben alle geraucht und dann saß man da und dann wurde es hektisch zum Andruck hin. Damit hat es tatsächlich nichts mehr zu tun. Wir sind ja heute so wie fast alle Medienhäuser komplett digitalisiert. Das heißt, es gibt auch nicht mehr die klassischen Momente, jetzt druckt die Zeitung und jetzt ist das, sondern es wird durchgängig publiziert. Das heißt, der Zeitdruck ist natürlich größer geworden. Für uns ist immer noch bei Bild die Kür, dass wir so viele Reporter haben, die vor Ort sind und mit Menschen sprechen. Das heißt also, natürlich haben wir Systeme, die sehen, was auf der Welt passiert, was Agenturen melden, was die Wettbewerber machen, was bei Google trendet, was man auf X etc. zu lesen hat. Das passiert alles und da ist natürlich auch sehr viel Technik, auch KI mit drin. Aber für uns das Wichtige ist ja, was haben nur wir und welche Zugänge haben nur wir? Und da haben wir eben ein ganzes Netzwerk von Reportern, die dann natürlich über die Geschichten mit uns sprechen, die Geschichten bewerten. Man überlegt, wie kann man die Geschichte noch besser machen? Wie erzähle ich die Geschichte? Zu welcher Zeit ist es der richtige Zeitpunkt? In welchem Format mache ich das richtig? Um dann im richtigen Moment wiederum auch zu publizieren und zu gucken und zu lernen, ob das eine gute Entscheidung war oder eben nicht.
Aber es gelten nach wie vor die drei berühmten Boulevard-Bs, die da wären Blut, Busen und Blaulicht. Da kann man noch Büsis und Babys dazu nehmen. Also das ist immer noch gleich im Boulevardjournalismus.
Ich habe eben überlegt, als du die Frage gestellt hast, ob ich direkt sage, ich kann mit dem Wort Boulevard eigentlich wenig anfangen. Also tatsächlich glaube ich, je nachdem, auf Englisch wird es ja Tabloid heißen, je nachdem, wie man das übersetzt oder was man da vor Augen hat, ist das was komplett anderes. Ich habe nie ganz verstanden, warum das manchmal von der Qualitätspresse und vom Boulevard eher gedacht wird oder so. Ich würde für Bild behaupten, wir sind einfach genauso Qualitätspresse. Wir machen manche Artikel kürzer, wo ich erstmal ein großes Handwerk drin sehe, zu sagen, wir möchten Sachverhalte klar und präzise darstellen. Aber worauf du anspielst, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, dass Bild immer komplett harmlos wäre und exakt das gleiche wie die FAZ. Aber ich glaube tatsächlich, manches daran finde ich auch sehr gut, dass wir nicht wie die FAZ sind. Ich finde große Bilder und starke Bilder, starke Optiken, klare Überschriften finde ich fantastisch gut. Du sprachst aber eben zum Beispiel Busen war eines deiner Bs. Das hört man immer noch. Die hat doch immer die Nackten in der Bild und sowas. Ganz viele haben nicht zur Kenntnis genommen. Ich müsste jetzt rückwärts rechnen. Es war ein Männertag, ein Weltmännertag, hier war das, glaube ich, vor mehr als mittlerweile 15 Jahren, da wurden die Nackten bei Bild abgeschafft. Da haben die Männer quasi gemeinsam beschlossen, dieses Seite-1-Mädchen, was immer legendär war, gibt es ab sofort nicht mehr. Aber tatsächlich, die Vorurteile, die brauchen ein bisschen länger, bis sie weg sind. Und wir haben jetzt seit einiger Zeit ja auch mit Marion Horn eine Chefredakteurin, die sehr klar sagt, in welche Richtung wir gehen. Und da stehen allen voran solche Themen wie Wahrheit suchen und Vertrauen verdienen ganz, ganz weit oben. Also ich glaube, da verändern sich auch Medien mit der Zeit.
Dann drehe ich es mal um. Dann ist nicht das, was ihr schreibt, ist Boulevard, ist so schnell, süffig auf den Punkt gebracht. Dann ist es auch das Bedürfnis der Leserschaft. Denn ein Großteil der Menschheit will sich nicht über politische Exzesse den Kopf zerbrechen, sondern möchte eben Büsi, Busen, Blaulicht. Busen nicht mehr, im übertragenen Sinn. Du weißt, was ich meine. Yes. Einfach Blut und Blaulicht und einfach Jö und Ui nein. Also ihr sprecht schon mehr die Emotionen an als den
ja, ich als
Intellekt.
Jemand, der aus Deutschland kommt, weiß seit eben, dass Jö heißt sowas wie Obi Süß, oder?
Obi Süß ja. heißt Jö, ja.
das finde ich eine wunderschöne Emotion. Ich störe mich tatsächlich, wenn es zu sehr verdampft wird auf Blaudichtbusenblut. Ich glaube, das deckt nicht das Spektrum ab, um es mal positiv zu drehen. Und da hast du total recht. Für mich bedeutete Boulevard, und vielleicht bin ich da total unsicher, wo das Wort eigentlich wirklich herkommt. Für mich bedeutete, das sind die Themen, über die am Boulevard gesprochen wird. Und da hast du in meinen Augen im besten Sinne von dem, was du gerade gesagt hast, durchaus recht. Menschen interessieren sich nicht nur für Aktienkurse und nicht nur für Politik. Menschen interessieren sich für Menschen. Menschen gucken gemeinsam das Dschungelcamp im Januar oder sowas. Und ich finde es fast anmaßend, dann als Journalist zu sagen, ich schreibe aber nicht darüber, weil das ist ja irgendwie zu leicht, das ist nicht seriös oder nicht relevant genug. Wenn es eine Lebensrelevanz für die Menschen hat, finde ich, das ist total wert, darüber zu schreiben. Und auch diese ganzen Themen, was macht etwas mit meinem Leben, wie betrifft mich etwas, das kann man dann quasi Boulevard nennen, weil das sind die Themen, über die ich mit Menschen rede. Aber ja, das sind auf jeden Fall Themen, die die Menschen interessieren und wo ich jetzt historisch sagen würde, dass Bild ein ganz gutes Näschen dafür hat, was die Menschen interessiert. Ich tue mich da so schwer, so präzise zu formulieren, weil ich glaube nicht, dass wir komplett den Leuten nach dem Willen schreiben. Also es gibt auch sehr viele Themen, bei denen wir natürlich sagen, das hat eine große Relevanz und das wollen wir groß machen, obwohl wir wissen, dass das kein Mensch liest. Und was man so oft liest mit, ah ja, das und das ist doch nur passiert, weil es klickt und ihr damit Geld verdient, das ist ja Quatsch. Wenn wir ganz, ganz maximal viel Leser auf einem Artikel haben wollen, verdienen wir minimal Geld da in irgendeiner Weise dran, können aber gigantischen Schaden anrichten. Das heißt, was bei Bild gemacht wird, und ich muss einmal dazu sagen, ich bin ja nicht hier als Pressesprecher von Bild und bin auch nicht der Chefredakteur, der diese Entscheidung trifft, aber als jemand, der lange bei Bild arbeitet, ich bin da jetzt seit mittlerweile 27 Jahren, weil ich tatsächlich sehr, sehr gerne das tue, was wir tun und es für sehr richtig halte, in dieser Breite eben auch die Themen anzufassen. Und Emotionen spielen da tatsächlich eine große Rolle, aber auch das finde ich erstmal was Schönes. Ist doch schön, dass wir Emotionen haben.
Wir bleiben bei Emotionen. Gehen zurück zum Jahr 2010. Da bist du als Reporter nach Haiti gegangen. Beim großen Erdbeben gab es da bis zu 300.000 Tote. Schilder uns schnell die Lage vor Ort, als du da auf Haiti gelandet bist. Wie muss man sich das vorstellen? Komplette Zerstörung, unvorstellbar.
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, eine Dimension, die viele von uns so vorher noch nicht gesehen hatten. Wir sind sehr, sehr kurz nach dem Beben rübergeflogen und da wussten wir schon, dass die Zahlen sehr hoch waren. Also man fliegt ja nicht zu jedem Erdbeben mit einem großen Reporterteam, da gibt es so viele. Aber da war klar, da ist also ein unfassbares Ausmaß. Wir sind gar nicht in Haiti gelandet, gab noch keinen Flughafen, sondern sind über die Grenze dann quasi mit dem Bus reingefahren und hatten Ärzte und Pfleger dabei, weil wir Hilfsteams begleitet haben, die mit einer Hilfsorganisation von Bild auch gleichzeitig geschickt wurden. Und das heißt, wir wussten auch, wo wir hingehen müssen und wo, in welchen Krankenhäusern die Not am größten ist. Ich glaube, wer noch irgendwie so ein Bild von dem eingestürzten Präsidentenpalast oder so zum Beispiel vor Augen hat, so sah halt Port-au-Prince aus. Es war alles kaputt und es war alles in einem Stadium, dass die Menschen, die das miterlebt hatten, es war niemand nicht betroffen. Entweder trauerten sie um ihre Angehörigen oder sie suchten noch mit nackten Händen in den Steinen nach weiteren Angehörigen oder, und das war das, wo wir dann auch hingefahren sind, haben sie sich halt vor den Krankenhäusern versammelt, weil natürlich es gab unfassbar viele Menschen mit Beinbrüchen oder offenen Brüchen, die noch auch 3 Tage später noch gar nicht behandelt waren, weil es wirklich Menschentrauben und Massen waren, die sich vor den Krankenhäusern versammelten und das Krankenhaus, in dem wir waren, das war kaum arbeitsfähig, weil zum einen auch dort natürlich viele Tote zu beklagen waren, zum anderen, weil ein Riss komplett durch das ganze Krankenhaus ging und keiner wusste, wie lange steht das Ding denn noch. Und da sind dann halt die Hilfsteams, die unter anderem eben aus Deutschland eingeflogen sind, reingegangen, haben ein paar Stunden gebraucht, um erstmal arbeitsfähig zu sein und dann hat man geholfen.
Also diese Tragödie, ich erinnere mich, ich war mal als Reporter bei einem Amoklauf im Kanton Zug, im Kantonsrat von Zug. Und da habe ich auch als Reporter gearbeitet, habe meine Interviews gemacht, meine Beiträge abgeliefert. Und am Abend habe ich einfach geweint. Wie war das bei dir?
Ja, das mir würde es fast leichter fallen zu sagen, habe ich auch getan. Aber in dem Fall, wir haben als Reporter nach solchen Einsätzen eine sehr, sehr, sehr gute Betreuung und wir hatten auch Psychologen, das nennt sich dann Debriefing und das kriegt man dann auch. Aber ich hatte schon währenddessen die ganze Zeit das Gefühl, dass da etwas passierte, was furchtbar und grausam war, was mir aber irgendwie auch Energie gegeben hat, zu sagen, du kannst jetzt hier etwas bewegen, und wir konnten was bewegen. Wir hatten zum Beispiel dann direkt eine Spendengala im ZDF in Deutschland, wo über 20 Millionen Euro damals gesammelt worden sind. Und dann gab es Schalten nach Haiti, man konnte direkt zeigen, was hier passiert, was auch an Hilfe passiert. Und ich war damals, oder wir waren damals sehr aktiv auf Twitter, um dann auch quasi den Menschen draußen zu sagen, was wir dort sehen und was wir erleben. Das heißt, ich bekam sehr unmittelbares Feedback, dass auch die Arbeit gewertschätzt wurde und dass es eben nicht nur ein ist, ihr Gaffer, sondern im Gegenteil zu sagen, zeigt ruhig, wie schlimm die Zerstörung ist, zeigt, was dort für ein Leid ist, damit die Leute wissen, dass hier Hilfe nötig ist und damit sie eben auch helfen können. Und das war für mich eigentlich so ein genereller Haiti-Moment zu sehen, auch die Menschen, die ich dort erlebt habe, die halt in einer Uneigennützigkeit geholfen haben, dass mich das total positiv bewegt hat. Und ich komme immer ein bisschen ins Stocken, wenn ich darüber spreche, weil es natürlich absurd ist, ein Erdbeben mit über 300.000 Toten als ein persönlich wertvolles Erlebnis zu schildern. Aber tatsächlich war es so, dass das mit mir sehr, sehr viel auch im Guten gemacht hat und verändert hat.
Was zum Beispiel?
Zuallererst war es tatsächlich so, dass als ich die Helfer dort kennengelernt habe, das waren sehr viele Deutsche, die waren normalerweise Pfleger, die waren Apotheker, Ärzte, und die haben alles stehen und liegen lassen, und dann über solche Katastrophenhilfsnetzwerke werden die alarmiert und müssen dann im Prinzip ihre Arbeit zu Hause zurücklassen, um dort reinzugehen und zu helfen. Und
Sie
müssen nicht, sie haben sich irgendwann entschlossen, dass sie dort mitmachen wollen. Okay. Sie können natürlich auch Nein sagen, aber es ist tatsächlich im Gegensatz zu mir, für mich ist das ja quasi in der Sekunde Arbeit und ich kriege dann auch ein Feedback und das soll ich so tun. Für die ist das erstmal, sie lassen ihre Kollegen quasi hängen mit den Schichten. Und das bekam ich immer mehr mit, solche Telefonate, dass die dann angerufen wurden und gesagt wurden, hey, kannst du Donnerstag wieder arbeiten? Nein, dann nicht, aber Freitag fliege ich zurück, dann kann ich Samstag, Sonntag durcharbeiten, um die Doppelschichten, die du mir übernommen hattest, nachzuholen. Und mir war nicht klar, wo ich fragte dann immer, warum tut ihr das eigentlich? Also für wen und warum? Und das war für dann tatsächlich, ja, da haben mir Leute angefangen, von ihrem Glauben zu erzählen oder was ihr innerer Antrieb ist oder auch, was sie an das große Gute glauben und dass wir Menschen dafür da sind, einander zu helfen, einander beizustehen und dass es ihnen egal ist, dass sie halt jetzt in dieser absoluten Katastrophe sind, unter unvorstellbaren Bedingungen arbeiten müssen, nachts in irgendwo am Boden oder auf Flachdächern schlafen, weil alles einsturzgefährdet war, um dann irgendwie über die Grenze zurück wieder in die Dominikanische Republik zu kommen, zurückzufliegen und um dann sofort wieder all die Schichten nachzuholen, ohne dass irgendeiner mal Danke sagt. Und das hat mich damals sehr bewegt und hat mich auch sehr mich selbst hinterfragen lassen, warum ich eigentlich Dinge tue, ob ich eigentlich immer dieses klassische Danke will, ob ich gesehen werden will, ob ich belohnt werden will für das, was ich tue, weil das war nicht deren Antrieb, sondern da fingen sie mir eben an, von Jesus zu erzählen.
Und da bist du zurückgekommen und hast mal über diese Figur Jesus recherchiert. Was ist da rausgekommen?
Ja, das war mir total wichtig, was du gerade sagst. Ich habe recherchiert, weil ich war schon mal landeskirchlich getauft früher. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich nie was damit am Hut gehabt, aber ich hatte de facto nichts damit am Hut. Ich ging nicht mehr in die Kirche und mir bedeutete der Glaube eigentlich gar nichts. Und plötzlich war da so ein Funke, der dachte, das ist ja interessant. Also wie lebensverändernd kann der sein? Es gab in dem Jahr noch viele andere, überraschend viele andere Ereignisse, wo ich plötzlich Christen traf oder in Situationen reingeworfen wurde, die mich da so haben nachdenken lassen. Und ich wollte aber eben nicht den Kopf ausschalten. Ich wollte nicht einfach nur sagen, okay, ich entscheide jetzt, ich bin Christ, sondern ich dachte, gib mir mal ein bisschen Zeit. Es wird mir wahrscheinlich relativ leicht gelingen, zu beweisen, dass dieser ganze christliche Glaube ein einziger Käse ist. Und das hat lange gedauert, aber war eine meiner schönsten Entdeckungen, dass ich sehr klar und sehr auch wissenschaftlich und auch sehr mit atheistischen Wissenschaftlern quasi diskutierend immer wieder auf das Ergebnis komme, dass der Glaube unfassbar vernünftig ist. Also wie historisch bewiesen ein Jesus Christus ist, wie selbst die Auferstehung so gut dokumentiert ist und wie es dann dort heißt, von 500 Zeugen gesehen worden ist, die alle noch leben. Also du sagst, warum tut man sowas? Es gibt so viele Punkte, wo du durchgehen kannst, wo du sagen kannst, wir lesen heute in unseren Schulbüchern hier der gallische Krieg von Cäsar viel, viel schlechter und viel, viel später dokumentiert, abgeschrieben, aufgeschrieben als die ganze Jesus-Geschichte. Das waren für mich alles Momente, wo ich dachte, ist ja krass. Also ich bin kein Idiot, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Und das ging noch weiter. Also auch, dass ich mich dann reingearbeitet habe in so wissenschaftliche Betrachtungsweisen. Woher kommen wir eigentlich? Woher kommt das Universum? Und ich habe irgendwo mal dann von so einem wirklich atheistischen Wissenschaftler gelesen, der aber sehr, sehr sinnvoll antwortete, dass er halt nicht dran glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber er kann es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wir wissen noch nicht, wo sie herkommt. Also was passierte in der Millisekunde vor dem Urknall? Wer hat den ausgelöst? Wir wissen es noch nicht. Ich kann aber daran glauben, dass wir das noch rausfinden. Zweite Variante ist, es gibt einen Schöpfergott. Und wenn eben ein brillanter Wissenschaftler, der nicht an Gott glaubt, sagt, es gibt nur zwei vernünftige Varianten und eine davon ist der Schöpfergott. Solche Momente fand ich total interessant. Ich könnte jetzt endlos weiter blabbern, aber zumindest noch einen Satz. Wie viele Physik-Nobelpreisträger, Chemie-Nobelpreisträger, fromme Christen waren. Das waren alles Dinge, die mich in meinem damaligen Leben, will nicht sagen erschüttert haben, sondern positiv bewegt zu sagen, krass, lohnt sich hier mal weiterzugehen und weiterzudenken.
Die Recherche war dir wichtig, hast du gesagt. Jetzt sind das mal Fakten. Das sind Sachen, die du beweisen konntest, aber es muss ja dann vom Kopf noch ins Herz runterrutschen. Was war das für ein Prozess, dass der Daniel Böcking gesagt hat, hui, wenn es diesen Jesus wirklich gegeben hat, dann hat das auch Einfluss auf mein Leben.
Es war, das hast du wunderschön beschrieben, tatsächlich. Also es war wirklich so, das waren diese zwei Wege. Ich habe dann nach dieser Haiti-Zeit bin ich mit vielen Christen noch in Kontakt geblieben und da gab es auch ein paar, die dann so gesagt haben, komm, wenn du Fragen hast, komm mal zu uns. Und ich hatte wahnsinnig viele Fragen. Also da konnte ich noch ein ganzes Buch drüber schreiben, was für dumme oder auch kluge Fragen ich gestellt habe. Aber diese Leute waren sehr geduldig und haben natürlich auch gesagt, fang doch mal an, in der Bibel zu lesen. Fang mit dem Neuen Testament an. Lies vielleicht sowas wie die neue Genfer Übersetzung und nicht irgendwie eine ganz, ganz alte Fassung oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann haben sie mir mal über das Beten geredet, zu sagen, hör mal auf, einfach nur das Vaterunser runterzuleiern, sondern sag doch vielleicht mal eine Minute gar nichts und hör einfach mal zu, ob das irgendetwas macht. Und das war so für mich die Herzensreise, dass ich irgendwann gemerkt habe, es macht tatsächlich was. Also am Anfang war Bibellesen nicht nur geil, sondern es war auch mitunter zäh, aber irgendwann hast du plötzlich so einen Vers und denkst so, boah, der sagt's dir. Und ich muss vielleicht gar nicht die ganze Bibel jetzt sofort lesen und bevor ich mitmachen darf, sondern es reicht, dass ich das hier verstanden habe. Ich soll meinen Nächsten lieben. Hey, gar nicht so schwer. Ich soll mich zuallererst nach Gott ausstrecken und nach seiner Gerechtigkeit. Kann ich auch ganz gut. Ich soll vielleicht nicht so jähzornig sein. Also da sind ja sehr viele Dinge drin, je nachdem, in welcher Situation man sie liest oder auf Gleichnis, wo man plötzlich denkt, das spricht zu mir oder das leuchtet mich so an. Und das Gleiche war eben auch im Gebet, dass plötzlich Antworten kamen, also dass nicht plötzlich ein Jesus sich vor mir manifestierte und viele Sachen gesagt haben, aber dass ich immer so bei einer Ja- oder Nein-Entscheidung ganz klares Leuchten so innerlich hatte, so ein innerliches Nicken hatte, zu sagen, ich weiß, was richtig ist und ich kann das jetzt auch irgendwie ganz gut an Gottes Wort ausmachen und plötzlich war da Wärme und Freiheit und vor allem Frieden, dieses tolle Gefühl von innerem Frieden. Ja, das eigentlich genau das passierte, was du gesagt hast. Sagen wir mal, wir hatten eigentlich einen Kopf, der irgendwann bereit war und ein Herz, das irgendwann bereit war, zu sagen, ich möchte wirklich das wichtiger nehmen, weil das ist keine kleine Sache. Wir reden von Leben nach dem Tod und wir reden von Vergebung der Sünden und von Neuanfang und von sehr, sehr viel, aber auch was ich da reingeben will, das ist nichts, was man jetzt irgendwie so schulterzuckend zur Kenntnis nimmt.
Hattest du überhaupt Zeit für dieses neue Hobby? Ich kann mir vorstellen, du hast im Job, du warst in der Bild, hoch oben, sonst viele Projekte. Wie hat das noch reingepasst?
Total gut eigentlich. Ich weiß noch, ich habe mir das irgendwann strukturiert. Also zum einen haben wir ja alle dieselben 24 Stunden und man kann ja selber entscheiden, was einem wie wichtig ist und wie man sie anbringt. Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn man etwas abbügelt mit, ich habe keine Zeit dafür. Wir haben alle die gleiche Zeit. Also so, das kann man selber sich sortieren. Und es war eine der schöneren Erlebnisse. Mir fiel es plötzlich zum Beispiel sehr, sehr leicht, statt um 7, um 5 aufzustehen. Weil ich einfach wirklich, das war vielleicht auch so ein bisschen junges Verknalltsein, ich bin jetzt Christ oder ich bin das ganz toll, aber ich bin morgens aufgewacht und dachte, wie geil, ich krieg Aufträge, ich kann mehr lernen, ich kann mehr Gutes tun, ich kann mich zum Dienst melden und sagen, komm, lass uns diese Welt besser machen und lass mir irgendwie zeigen, dass ich jetzt wirklich total Jesus begeistert bin. Das heißt, ich bin dann plötzlich morgens um 5 aufgestanden, bin im Park joggen gegangen und dann habe ich angefangen, mich am Spielplatz hinzusetzen und in der Bibel zu lesen und sowas. Also ja, die Zeit konnte man sich nehmen und waren die Momente, in denen ich am dankbarsten war, weil ich da ja Veränderungen gemerkt habe, weil ich eben nicht mehr morgens aufwachte und dachte, boah, und yet another day und wieder los geht's und wieder in die Knochenmühle und es passiert wie immer, sondern urplötzlich war da ein neuer Blick, eine neue Dankbarkeit, ein Neuanfang. Ja, und dann eben immer dieses Abenteuer, mal gucken, was passiert, wenn ich heute bete, mal gucken, wo die Bibel mich heute anlächelt und sagt, Daniel, das ist heute vielleicht für dich. Ich habe sehr oft den Tag begonnen, damit darum zu beten, wie mir Gott heute besonders ans Herz legt. Also wo ich tatsächlich, und das ganz oft ist so was Banales wie deine Tochter oder deine Frau oder der und der Kollege. Und dem geht es und sagen, weißt du was, das ist mein Projekt für heute. Ich gucke einfach mal, ich lebe wie immer, aber ich achte auf diese Person mal besonders. Vielleicht kommen wir mal ins Gespräch. Ich gucke, ob ich was Gutes tun kann. Und so war das eigentlich sehr viele kleine Abenteuer.
Wie hat dein Umfeld, deine Freunde, deine Familie reagiert, als der Herr Böcking auf einmal Jesus-Fan wurde?
Total cool. Also zum einen leider jetzt nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt, weil es war ja, es gibt ja so im christlichen Sektor, habe ich das später oft gelernt, so die Wörter wie die Umkehr und so. Und das kann man, wo wirklich nicht wusste, feiert man das oder wie macht man das jetzt? Aber mir war es so ein Gebet, wo mir ganz klar war, das ist so der Moment, wo ich wirklich Jesus zum Wichtigsten in meinem Leben mache. Aber das haben ja erstmal nicht alle mitgekriegt, weil ich habe jetzt vorher auch nicht von morgens bis abends die Leute angelogen oder beschimpft und plötzlich war ich lammfromm, sondern so viel ändert sich ja gar nicht. Was ich aber gemacht habe, war, da waren wir im Urlaub in Dänemark auf dem Campingplatz. Da haben wir immer, fahren wir immer hin und da ist sehr viel Zeit in den Dünen einfach, man liest und macht. Und ich habe da auch gelesen und habe mir so ein bisschen überlegt, was heißt das denn jetzt? Und dann habe ich auf der Rückfahrt 8 Stunden lang mit meiner wundervollen Frau darüber gesprochen. Die fand das super, also sie hat sich gefreut. Die hat am Ende nur gesagt, finde ich gut. Also da hatte sie auch dann 8 Stunden lang keine Gelegenheit wegzulaufen. Und ansonsten hat mein direktes Umfeld, glaube ich, das wenig mitbekommen, bis zu dem, das hat dann nochmal ein paar Monate gedauert, bis ich dann irgendwann darüber geschrieben habe bei Bild. Und dann haben sehr viele mitgekriegt und dann kamen auch mehr Fragen.
Du hast gerade erwähnt, ein Outing als Christ in der Bild-Zeitung. Ganz Deutschland liest das. Boah, wie mutig war das?
Ich habe als Feedback bekommen, dass es total mutig war und das fand ich so toll, weil ich keine Ahnung hatte, warum ich das eigentlich gemacht habe und dass mir dann plötzlich Leute zurückgeschrieben haben, dass sie das als Ermutigung sahen. Das wäre nie etwas gewesen, was ich mir vorher so auf die To-Do-Liste geschrieben habe, sondern ich funktioniere total simpel. Ich glaube an Übernatürliches. Ich glaube an einen Heiligen Geist. Ich glaube an Gott. Ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass es mehr gibt, als wir so sehen können. Und ich lerne eigentlich seit Jahren, dass wenn man das so sagt, das peinlich klingt oder irgendwie ungewöhnlich. Wenn man sich aber mal umschaut, wir glauben alle an irgendwas. Ich war vor ein paar Tagen, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, aber das beschäftigt mich so. Ich war vor ein paar Tagen bei einer Jugendweihe in Berlin im Friedrichstadtpalast. Und das war vom Humanistischen Verband. Also hat gerade gar nichts mit Gottes Glauben zu tun.
Jugendweihe ist was?
Jugendweihe ist eigentlich eine alte Tradition in der DDR gewesen, wo quasi die von Kindern der Schritt, wenn sie 14 sind, zum Jugendlichen sehr groß gefeiert wurde. Dann gab es dann auch diverse andere Organisationen.
Aber nicht kirchlich.
Überhaupt nicht Kirche. Gibt es bis heute, sondern das ist eben der Humanistische Verband, der ja dann eben sehr den Menschen ins Zentrum stellt. Und dann gab es trotzdem immer Zitate, die vorher vorgelesen wurden. Also es wurden hunderte von 14-Jährigen in dieser großen Veranstaltung jetzt offiziell von Kindern zu Jugendlichen. Und man las dann Zitate vor. Und ein Zitat hieß, wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, dann ist es der Glaube an uns selbst. Und das ist natürlich exakt das Gegenteil von dem, was quasi in der Bibel steht, wo der Glaube tatsächlich Berge versetzen kann. Hat mich aber gar nicht so geärgert. Was ich nur lustig fand an der Stelle war, siehst ja auch die glauben an was. Also jeder glaubt an irgendetwas. Jeder glaubt, dass das, entweder optimiere ich mich so sehr selbst, dass ich Superkräfte kriege und sowas. Also es ist gar nicht so peinlich, an mehr zu glauben, als einfach nur an puren Rationalismus. Und das war eigentlich meine Erfahrung, dass es auch nicht peinlich ist, darüber zu reden und das irgendwo offen zu bekennen. Und in meinem Fall war, ich habe das dann damals bei Bild rausgeschrieben, weil ich einfach das Gefühl hatte, wieder mal so ein inneres Nicken in einem Gebet, mach das mal. Und ich dann ganz blind Gottvertrauen versuche loszuspazieren und immer zu denken, ich muss nicht alles kapieren. Ich muss auch nicht jeden Bibelvers auswendig kennen, aber dass es nicht schlecht ist, auch treu Jesus zu bekennen, wenn man an ihn glaubt. Das lese ich in ganz vielen Stellen der Bibel, das kapiere ich auch. Das ist relativ eindeutig und jetzt habe ich hier so einen Impuls und ich habe ein Thema, dann schreibe ich das mal auf. Und dann ging das halt tatsächlich, das ging sehr viral. Das war einer der viralsten Artikel in Deutschland zu der Zeit. Und es gab ganz, ganz viel Feedback und plötzlich erfuhr ich, dass ohne zu wissen, warum ich es eigentlich getan hatte, also mehr oder weniger mein sehr schlichtes Glaubensbekenntnis dort aufzuschreiben, ganz viele Leute mir plötzlich sagten, dass ich sie ermutigt hätte und dass das ganz toll sei. Und ich war ja völlig unsicher, weil ich gar nicht wusste, ob das überhaupt theologisch richtig ist. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erkenntnis, dass du nicht ausgelacht wirst, wenn du sagst, ich bin Jesus Nachfolger.
Lepra raubt den Menschen ihre Würde, Hoffnung und Familie. Dabei ist Lepra heilbar. Mit einer einfachen, wirksamen Therapie sind Kranke nach 72 Stunden nicht mehr ansteckend. Wenn man Lepra schnell erkennt und heilt, kann der Kreislauf von Ausgrenzung und Armut durchbrochen werden. Mit einer Spende von 100 Franken helfen sie 3 Menschen rechtzeitig zu finden und zu heilen. Jetzt auf lepramission.ch.
Aber gab es auch negative, böse Reaktionen?
Ja, gibt's immer. Also wir sprachen eingangs mal über Emotionen. Bild verursacht auch in der Regel Emotionen und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Artikel gibt, der bei Bild erschienen ist, der nicht irgendeinen nicht ganz so wohlgesonnenen Kommentar abbekommen hat. Das war bei mir natürlich auch der Fall, aber wirklich in der Breite deutlich positiver, was ich aber natürlich auch noch viel aufregender fand. Ich war damals stellvertretender Chefredakteur bei Bild und fragte mich schon neugierig, wie reagieren jetzt die Kollegen oder sagt jetzt irgendeiner am Ende, oh, jetzt kann ich nicht mehr mit dir arbeiten, weil du bist ja irgendwie das und ich bin was anderes. Und das Gegenteil war der Fall, sondern es kam, wir haben nichtgläubige Menschen, wir haben Muslime, wir haben Juden bei uns in der Redaktion. Und ich habe ganz, ganz tolle Gespräche geführt, gerade auch mit muslimischen Kollegen, die das fast als Ermutigung sahen, zu sagen, ach, guck mal einer an, jetzt ist auch mal ein Christ da. Und tatsächlich bin ich eingeladen worden zu einer Bibelgruppe bei Bild. Es gab tatsächlich 3-4 Christen bei Bild, die sich ohnehin schon jeden Mittwochabend getroffen haben, um gemeinsam zu beten. Und die waren ganz dankbar zu sagen, aber jetzt sind wir 5, ist ja gut.
36 Jahre hast du gedacht, der Glaube ist was für Loser, für Leute, die Hilfe brauchen, die einen Gehstock brauchen quasi. Wie schwierig war es, einzugestehen, ich lag falsch?
Das fand ich nicht schwierig. Also ich glaube, ich bin relativ offen auch damit, dass ich mich irren darf. Aber was tatsächlich überwogen hat, war, ich habe, glaube ich, in dem ersten Buch mal geschrieben, irgendwie, der Glaube ist ein Geschenk, aber er muss auch von uns ausgepackt werden. Und das war eher mein Gefühl zu sagen. Ich habe ganz lang offensichtlich ein Geschenk nicht gesehen und nicht zur Kenntnis genommen. Und als ich angefangen habe, es auszupacken, war ich einfach nur total begeistert. Und ich komme immer zu dem Punkt zurück, ich als Daniel empfinde den Glauben als erlebbare Wahrheit, als einen lebendigen Gott, den wir haben, mit dem ich im Leben unterwegs bin. Das heißt, es ist nichts, dass ich sage, ich habe da jetzt eine Formel gelernt und nach der lebe ich jetzt oder ich habe ein Buch entdeckt und das ist das, was mir alles gibt, sondern ich kann morgens aufstehen, ich kann beten, ich bekomme eine Antwort, ich habe ein Wertefundament, auf dem ich leben kann. Ich erlebe kleine Wunder, kleine Gebetserhörungen im Alltag und das ist ja erstmal alles so aufregend und so neu und so schön. Und hinzu kommt dann noch all das, was uns Gott versprochen hat. Alleine diese Chance, jeden Morgen neu anzufangen, weil eben mir Sünden vergeben werden, dass ich jetzt nicht mich sehr gegrämt habe, dass ich Unrecht hatte, sondern eher darüber gefreut habe.
Das war vor 13 Jahren, dieser Artikel. Mhm. Nehmen wir mal an, er würde heute erscheinen. Und da gibt's ja die Polarisierung der Meinungen. Schwarz-Weiß, links, rechts, ja, nein, es ist alles viel härter, viel dezidierter. Denkst du heute, wären die Reaktionen auf deinen Artikel anders oder würde das genau gleich abgehen?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gäbe es heute mehr Beschimpfungen und vielleicht wären die auch unflätiger. Ich muss aber auch da einmal wieder positiv sagen, ich war damals vor allem auch überrascht. Hättest du mich vorher gefragt, ich hätte gar nicht gewusst, dass es so viele Christen gibt, wie mir damals zur Seite gesprungen sind. Also es ist geil. Ich hatte wirklich so ein knöchernes Bild. Die Christen sind alle sehr alt und online sind die meisten wahrscheinlich auch nicht. Und überhaupt zu sehen, was es da alles gibt. Also ich glaube tatsächlich in einem solchen Streit, auch wenn der heute härter geführt wäre, gäbe es wahrscheinlich auch viele sehr laute Christen. Und vielleicht wären die nicht ganz so aggressiv und nicht ganz so rechthaberisch, sind sicherlich auch welche dabei. Ich kenne auch christliche Content-Creator auf TikTok, wo ich auch denke, um Gottes Willen, das ist nicht gut, was ihr da tut. Und das ist sehr aggressiv und sehr, sehr spalterisch mitunter. Aber erstmal, da ist schon einiges los. Und ist man nicht alleine als Christ. Also auch das ist echt eine echt schöne Überraschung zu sehen, wie viele Christen es sind. Rein rechnerisch, glaube ich, immer noch über 2 Milliarden. Und zum anderen, ich glaube, Menschen waren in der Geschichte schon zu deutlich mehr bereit zu ertragen, als ich es wäre, wenn ich jetzt nochmal einen solchen Artikel schreiben würde. Aber das generell, wir mittlerweile sehr häufig so einen vergifteten Diskurs haben, da hast du recht, ich habe irgendwann aufgehört, da reinzugucken.
Ich glaube, im Mensch heute ist es drin, dass wir gefeiert und unterstützt werden wollen für unsere Meinungen. Und da wird man auch angefeindet für seine Meinungen. Also diese Cancel Culture. Wie nimmst du das wahr heute? Wie soll man da reagieren?
Ich glaube zum einen, wenn wir anfangen, wenn ich jetzt als Christ argumentiere, ich sehe schon zu, dass genau dieser Trieb, ich will gefeiert werden für meine Meinung, das sollte in meinen Augen kein christlicher Antrieb sein, aber er ist, glaube ich, menschlich und er ist auch bis zu einem gewissen Grad, freut man sich natürlich über positives Feedback. Wenn ich aber jetzt zum Schluss komme zu sagen, all die Vorträge, die ich halte oder all die Bücher, die ich schreibe, die mache ich eigentlich nur, weil ich gerne prominent werden möchte oder so irgendwas, dann wäre es, glaube ich, der falsche Antrieb, weil wir es natürlich nicht zu unserer Ehre eigentlich machen sollten. Du sprachst das Thema Cancel Culture an. Das ist etwas, was mir halt wirklich auf der Seele liegt, weil ich es total blöd finde, ehrlich gesagt, oder einfach falsch, In allem, was ich weiß über das Miteinander und wie Miteinander gelingen kann, ist Canceln halt einer der dürfsten Wege. Und es passiert ja immer mehr, dass man irgendwann, wenn man merkt, da hat jemand laut eine andere Meinung, der hat sicherlich auch eine gewisse Gefolgschaft, wird dafür gefeiert. Aber wenn die andere Seite größer ist und größer wird und dann irgendwann beschließt, so, weiß nicht, entweder wir uns gehen die Argumente aus oder wir finden dich so blöd, oft sind sie auch wirklich Leute, die was Dummes gesagt haben oder sowas, wir canceln dich, dann tut mir das in der Seele weh, weil ich glaube, dass damit jeder Weg zur Versöhnung oder zur Aussprache kaputt ist. Und nochmal, ich habe eben gesagt, ich freue mich jeden Morgen darüber, dass ich eine neue Chance bekomme, dass mir vergeben wird. Dem Gecancelten werden all diese Rechte entzogen. Und deswegen kann ich nicht glauben, dass Canceln auch nur ansatzweise etwas Gutes sein soll. Und ich bin ganz oft auch wirklich erschrocken, wer da so alles cancelt. Also gerade die vermeintlichen die Menschenfreunde, die am allerliebsten sind, die aber dann im Prinzip nur noch eine Wahrheit zulassen. Und das ist etwas, was mich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt springe zwischen Christentum und ganz, ganz persönlicher Meinung, aber ich liebe die Bibel und auch gerade das Evangelium so sehr, weil es in meinen Augen etwas ist, was uns wahnsinnig viel Freiheit gibt, was den Menschen in seiner Würde total bestärkt, auch das Individuum. Und dass ich deswegen automatisch so Schnappreflexe habe, wenn so eine gewisse Gruppe beschließt, sie entscheiden jetzt gemeinsam, was das anständig Richtige ist und wer dem nicht folgt, der wird dann halt gecancelt und damit ausgeschlossen. Das macht mir Gänsehaut.
So, Dialog, ein gesunder Meinungsaustausch ist dir wichtig. Du hast auch ein Buch geschrieben, Lass mal reden. Weshalb ist dir das so wichtig?
Ja, bei Lass mal reden war der Anlass halt, da fällt es mir wahrscheinlich jetzt relativ schwer, das sauber zu formulieren. Aber alles, was ich bislang über den Glauben gesagt habe, zeigt, glaube ich, dass ich den wirklich feiere und dass ich sehr, sehr dankbar bin und dass ich das als ein Riesengeschenk annehme. Hinzu kommt, dass ich dann ja als Anfang 40-Jähriger quasi, das erste Buch war sehr erfolgreich, was ich geschrieben habe. Das war dann so ein christlicher Bestseller und deswegen habe ich ganz, ganz viele Einladungen in Gemeinden bekommen. Das war für mich ja alles totales Neuland, welche Freikirchen ich kennengelernt habe. Ich war bei katholischen Landeskirchen, evangelischen Landeskirchen und ich hatte meistens die Kinder dabei und das waren dann so Wochenendausflüge, über 70 Stück insgesamt, über ein paar Jahre hinweg. Und ich habe, das waren alles tolle Erlebnisse, tolle Menschen. Menschen, die mir auf den Geist gegangen sind, Menschen, denen ich auf den Geist gegangen bin, Menschen, die vielleicht zum Thema Taufe eine andere Meinung hatten. Man darf nur als Erwachsener getauft werden oder zumindest als mündiger Bürger und nicht als Baby und so weiter. Wo du sagst, kann man alles diskutieren, aber im Großen und Ganzen habe ich gedacht, was für ein wunderschöner Glaube, was für wunderschöne Menschen, die mich und die Kinder so anstandslos jedes Wochenende aufgenommen haben. Warum hat das Christentum so einen wahnsinnig schlechten Ruf? Und wenn man dann sich die Diskussionen anschaut, und jetzt komme ich gleich zum Thema Dialog und Diskussion, über was dann auch gestritten wird, was es auch für Vorurteile gibt, auch Christen gegenüber, wie ein Christ sich angeblich, die sind ja alle gegen Schwule oder die sind ja alle, keine Ahnung, fürs Patriarchat und die Frau soll unterdrückt werden und sowas. Und das war eigentlich mein Kernanliegen, zu sagen, öffnet euer Herz doch mal und sagt erstmal, vielleicht sind die Christen gar nicht so doof oder vielleicht nicht alle oder irgendwas oder vielleicht gibt es bei den Themen auch nicht nur eine Meinung, sondern ein ganz großes Spektrum und deswegen habe ich das Buch geschrieben, um mal wirklich an diesen großen Reizthemen von Corona über Wokeness, über Islam, über sonst was zu sagen, da ist ein ganz schön großer, breiter Fächer, über den man auch einfach mal unterschiedlicher Meinung sein darf und es ist okay und man hält das aus.
Du bist KI-Chef der Bildgruppe, das heißt, du bist Fan der künstlichen Intelligenz.
Ja.
Warum?
Ganz am Anfang wusste ich das auch nicht. Ich mag neue Sachen und ich mag Veränderungen. War ganz banal für mich. Ich habe mir einfach neue Fähigkeiten beigebracht. Also ich konnte plötzlich programmieren. Ich habe auch wirklich Programmieren gelernt dann in den letzten drei, vier Jahren.
Gut, das hatte die KI für dich gemacht dann.
Ja, am Anfang habe ich es ja tatsächlich gelernt, weil ich wusste, die Reise geht dahin und es macht Sinn, so eine Art Basiswissen zu haben, wie all das funktioniert. Aber plötzlich waren mit KI ja auch Dinge möglich. Ganz am Anfang waren wir ja alle so bei dem ersten ChatGPT-Moment überrascht, dass der Reime konnte er gar nicht so gut, aber er konnte gute Gedichte schreiben und Briefe und er konnte Überschriften machen. Das war ja toll. Da konnten wir plötzlich Bilder machen, die wir vorher nicht mal konnten. Dann kamen die Videos dazu. Das hat mir einfach echt Spaß gemacht. Ich bin aber jetzt auch lang genug bei Bild oder auch im Journalismus, um dann eine Chance für oder eine strategische Chance natürlich auch für uns zu sehen. Und das mitgestalten zu können, fand ich großartig, weil ich glaube schon, dass KI per se schwer zu unterschätzen ist. In meiner Wahrnehmung wird die alles auf den Kopf stellen und sie wird nicht ein kleines Tool sein und wir werden nicht weiterarbeiten wie bisher und nur das, was wir bislang händisch gemacht haben, macht dann KI, sondern es wird sich grundlegend verändern. Wir sehen das in ganz vielen Bereichen ja auch jetzt schon. Und daran mitarbeiten zu können, hat mir Spaß gemacht, aber es kam tatsächlich auch der Punkt, ich wusste zwischendurch selbst nicht, ich habe jede Nacht bis eins am Rechner gesessen und gebaut und getan mit KI. Ich wusste gar nicht, woher die Begeisterung kam, und das ist dann bei mir der Moment zu sagen, weißt du was, lieber Gott, ich weiß nicht, warum das gerade mich so absolut anzündet, aber es fühlt sich gut an, und ich finde auch nicht, das ist eine Möglichkeit, die du mir gerade gibst, die du in mein Leben stellst. Ich versuche damit sinnvoll und verantwortungsvoll und gut umzugehen. Ich sehe also nicht Schlechtes daran, dann mache ich einfach erstmal genauso weiter. Irgendwann werde ich schon kapieren, wozu es gut ist. Habe ich übrigens ganz oft im Leben gehabt, dass ich einfach irgendwie gottvertrauend übend irgendwas mache und erst Jahre später kapiere, wozu das gut sein sollte.
Jetzt alle, die uns zuhören, wissen natürlich, was KI, künstliche Intelligenz, heißt, aber was es ist, das ist jetzt natürlich mal die Frage, die ich gerne einem Fachmann stelle. Ist es nicht einfach nur ein schnelles Google?
Ich glaube tatsächlich, es gibt ja gerade so im ganzen Machine Learning Sektor Leute, die haben das schon vor. KI per se gibt's ja schon seit Jahrzehnten in dem Sinne. Also wenn du einen Fachvortrag wünschst, bin ich sicherlich der Falsche. Ich kann aber kurz versuchen zu sagen, was, glaube ich, neu hinzugekommen ist. Die Theorien, wie KI funktioniert, die gibt's, wie gesagt, schon ganz, ganz lange. Dieses Thema generative KI ist jetzt so explodiert, weil wir plötzlich zum einen die Rechenleistungen haben, um das endlich machen zu können, von dem wir schon ganz lange wissen, dass es geht. Und vor allem auch die Trainingsdaten, weil wir einfach unfassbar viele Informationen online haben, wo dann ja auch die großen Firmen eifrig ihre Modelle drauf trainiert haben. De facto ist es erstmal, du hast ein Sprachmodell klassischerweise, wie GPT, was die meisten kennen. Und das kann sehr präzise vorhersagen, was die nächste richtige Silbe, das nächste richtige Wort ist. Und dann wird's spannend. Und das ist jetzt das, was wir so in den letzten Jahren erlebt haben, wie aus diesem, oh, der kann ja ganze Sätze schreiben, oh, der kann mir ja vernünftig antworten, etwas geworden ist. Du kannst ihm natürlich sagen, schreib dir etwas auf über den User, mit dem du redest. Also plötzlich schaffst du ein Gehirn. Du kannst sagen, bevor du mir so einen Bestuss antwortest, weil der kann ja nicht denken, sondern der gibt dir automatisch quasi wieder was so quasi in seinem Trainingsmaterial drin ist, was als nächstes käme, red erstmal mit dir selber für ein Selbstgespräch. Also schreib dir selber, lies dann wieder, schreib dir selber. Das nennt man dann Nachdenkprozess. Wenn du ihm dann sagst, so, und jetzt hier hast du die weltbeste Suchmaschine, du weißt, wie eine Google-Anfrage gestellt werden muss, stell doch einfach 100 Google-Anfragen gleichzeitig, dann wird das besser. Und so kannst du weiter und weiter und weiter denken, und dann bist du sehr schnell bei den Agenten, wenn sie Zugriff auf deinen Kalender haben, auf deine E-Mail etc., mit diesem Sprachmodell in der Mitte, mit all diesen Schnittstellen, die es gibt. Im Prinzip könntest du heute schon sagen, ich gehe einfach gar nicht mehr mal in meine Tastatur, sondern ich gebe nur noch einen Sprachbefehl. Da heißt, jeden Morgen um 9 guckst du bitte meinen Kalender, was da steht, schreibst mir die Briefings etc. Das Modell versteht die Anfrage, das Modell hat Zugriff auf die Tools, es hat also Augen, Hände, Ohren an der Stelle, und das ist ja noch lange nicht das Ende. Und das war wahrscheinlich, wenn jetzt jemand richtig Ahnung davon hat, sagt er, wovon redet der Böcking. Das sind jetzt die Use Cases, die uns als Journalisten angehen. Wir arbeiten sehr viel mit Inhalten. Wenn wir jetzt über andere Arten von generativer KI reden, gibt es wieder andere Fälle. Aber das ist das, womit wir uns gerade intensiv natürlich beschäftigen. Wie können wir Dinge, die wir ganz lange gemacht haben, wie wir sie immer gemacht haben, nicht nur mit KI unterstützen? Wie können wir nicht nur diese Arbeitsprozesse quasi automatisieren? Das finde ich überhaupt nicht sexy. Das ist einfach nur so Effizienz, sondern wir haben an vielen Stellen plötzlich Superkräfte, die wir vorher nicht machen konnten. Also wir hatten Zugriffe, Geschwindigkeiten, aber eben auch Programmierfähigkeiten, die es so vorher nicht gegeben hat und wo du einfach komplett neu bauen kannst.
Viele Leute haben Angst vor der KI. Nicht nur, weil ihr Job flöten geht, vielleicht, aber das nimmt mich jetzt schon wunder. Kann die KI wirklich etwas Neues schaffen? Oder kann sie einfach schnell Zeugs, das schon vorhanden ist, zusammensuchen? Ich frage, müssen wir Angst haben, dass die KI die Weltherrschaft übernimmt? Das sollte der Soundtrack vom Terminator sein, dass die Maschinen unsere Welt übernehmen.
Ich bin wirklich glücklich und gesegnet, dass ich einen Job habe, den ich habe, und dass meine Aufgabe in erster Linie ist, mir zu überlegen, wie werden Redaktionen, wie wird die Bildredaktion künftig mit KI arbeiten und wer werden User eigentlich und Leser Bild künftig konsumieren? Ist das immer noch ein Artikel auf einer Webseite oder es könnte ja auch ein persönlicher Gesprächspartner sein oder weiß der Geier was? Das heißt, zum Glück ist das mein positiver Fokus. Gleichzeitig, das, was du gerade gefragt hast, kann sie die Weltunternehmen übernehmen? Ich würde mich ganz plump hinter dem verstecken, was die Leute sagen, die es wissen müssen. Also ein Sam Altman von OpenAI, ein Elon Musk mit seiner xAI, aber bei Anthropic, die Claude machen, die andere große KI, das andere große Modell, genauso, die würden diese Antwort sehr klar bejahen. Also dass KI in der Lage dazu sein wird. Aber dann hängt es halt extrem davon ab, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen. Die Modelle, die wir jetzt zur Verfügung haben, nein, die können noch keine Welt übernehmen, aber da gibt es tatsächlich sehr klare, kann man googeln, Abstufungen. Wir sind jetzt schon in der Lage, mit den Fähigkeiten der KIs oder der Sprachmodelle, die jetzt schon draußen sind und den Fähigkeiten, die sie haben, sehr viel Mist zu bauen. Also du kannst ja jetzt schon dir eine Anleitung geben, die Bombe bauen zu lassen, und du kannst jetzt schon psychologisch so manipulieren, dass du jemanden da und da hin reden kannst, der eigentlich irgendwas ganz anders wollte, aber das sind ja noch keine Kriege. Aber es gibt tatsächlich Szenarien, was müsste passieren, damit eine KI dazu in der Lage wäre, quasi einen Krieg zu führen und dann bis hin zum Weltuntergang. Das weiß man, dass das von der Möglichkeit her rein technisch machbar sein wird. Deswegen versucht man ja, es gab jetzt gerade, glaube ich, wieder einen Antrag, dass die Entwicklung verlangsamt werden soll oder dass sie besser reguliert werden soll. Also die Unternehmen selber, die sagen, das wird, geht zu schnell. Und wenn wir in diesem Konkurrenzkampf sind, dass sie mittlerweile die Modelle quasi komplett getrennt vom Internet etc. entwickeln, damit die nicht plötzlich anfangen, sich dumm zu stellen, dümmer als sie sind. Und wenn sie dann losgelassen sind, mit dem Internet verbunden, plötzlich genau sagen, okay, ich mache das jetzt, weil sie können schon, sie verstehen sehr, sehr viele Muster. Aber das klingt jetzt wieder so bedrohlich. Tatsächlich lässt sich das ganz leicht googeln und da sind sie sehr transparent mit. Die Möglichkeiten, was KI mal machen können wird, sind ziemlich groß.
Aber wer kontrolliert, wer reguliert das? Du sprichst jetzt von Firmen, von Menschen, die sich dessen bewusst sind. Aber was, wenn jetzt mal so ein durchgeknallter, in jedem James-Bond-Film hat es einen Bösewicht. Und wenn der mal die KI in der Hand hat, dann haben wir ein Problem. Oder wer reguliert das?
Also zum einen rutsche ich jetzt gerade sehr, sehr weit weg von dem, was mein täglich Brot ist und womit ich tatsächlich jeden Tag zu tun habe. Ich muss mir nicht die weltpolitischen, gesellschaftspolitischen Fragen stellen. Das mache ich als Daniel privat. Aber wenn es darum geht, die Modelle, mit denen wir arbeiten, wir haben sehr klare Guidelines auch bei Axel Springer, wie wir damit umgehen, wie wir es transparent machen. Wir haben sehr klare Regeln quasi, auf was wir zugreifen und was wir machen. Insofern, da geht es jetzt nicht um die ganz großen Weltfragen, die du jetzt stellst. Die anderen, das sind ja ganz, ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das war ja einer der Punkte, dass Anthropic, eine der großen Firmen dort, im Streit mit dem Kriegsministerium von Donald Trump lag, weil genau das die Frage war. Wer hat denn am Ende eigentlich das letzte Wort? Wie kontrolliert darf KI Entscheidungen treffen? Anthropic hat gesagt, wir wollen. Dann gab es ja viel, da hänge ich ja viel zu wenig drin, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Der eine warf dem anderen was vor. Am Ende wurde der Vertrag gekündigt. Jetzt wird er mit OpenAI. Aber genau diese Fragen bewegen ja gerade die Menschen schon. Und man muss halt gucken, ich finde es gut, dass es genau diese ethischen Räte und auch Gruppen gibt. Und ich finde es tatsächlich auch interessant. Ich dachte beim allerersten Mal, als Elon Musk schon vor 2 Jahren mal gesagt hat, das muss langsamer gehen. Und ich dachte, höre ich mich richtig? Der hat doch selber KI, der will doch immer alles schneller. Und ich dachte, okay, da ist ein Umdenken da. Ich will es mir nicht so faul machen und quasi sagen, ich denke da nicht drüber nach. Ich denke da viel drüber nach. Ich glaube, ich alleine werde die Lösung nicht finden. Aber jetzt kommt der faulste Satz dahinter. Und das ist, ich habe tatsächlich großes Gottvertrauen. Und ich glaube, wir sind alle eingeladen dazu. Es ist immer schon mit neuer Technologie ganz, ganz viel Mist passiert worden. Es gab den Bösewicht bei James Bond, den du erwähnt hast. Aber es gab auch immer die Guten auf der anderen Seite. Es wird ja nicht von heute auf morgen, es gibt nicht morgen den schwarzen Koffer mit der einen KI drin. Und wenn den der Bösewicht in der Hand hat, drückt er auf den Knopf und die fliegt in die Welt. Sondern wir sind in einer Entwicklung drin. Dass wir uns jetzt mit Lust und Freude darauf stürzen, weil sie eben auch unfassbar Gutes tun kann, weil sie wirklich uns Möglichkeiten eröffnet, die es vorher nicht gab. Das finde ich jetzt erstmal eine herzliche Einladung, wenn ich mich jetzt schon oder wir alle, die Gutes damit tun wollen, uns jetzt schon wegducken würden vor dem, was es potenziell Schlechtes könnte. Ich glaube, das wäre die schlechteste aller Möglichkeiten.
Was Gutes kann KI alles? Paar Beispiele.
Ich überlege, ob ich nehmen wir mal von klein nach groß oder ganz persönlich vielleicht. Bei mir direkt in der Verwandtschaft ist jemand so erkrankt, dass klar ist, dass sie über kurz oder lang erblinden wird. Und wenn man sich anschaut, was jetzt schon dank KI möglich ist, da kommt dann natürlich, das ist jetzt sehr viel, ich habe mal Angst, dass jemand zuhört, der sich mit den Begriffen ganz tief auskennt und sagt, das ist doch alles total vereinfacht, ist es auch tatsächlich. Aber mit dem, was ich jetzt, nehmen wir mal KI und Robotics und sowas wie Neuralink von Elon Musk etc., also wo du ans Gehirn ran kannst, an den Körper ran kannst, an die Bewegungsapparatur plus das ganze Thema generative KI und Verständnis von Dingen, dann bist du schon sehr unbegrenzt in dem, und es ist relativ klar, dass du wahrscheinlich in ein paar Jahren mit so einer Krankheit nicht mehr zu tun haben wirst, weil du weiterhin sehen kannst, weil dein Gehirn weiterhin die Impulse empfangen kann, um sehen zu können, ob sie es heute nicht mehr könnte. Für mich ist auch sehr, ich bin zum Beispiel bei medizinischer KI überhaupt nicht gut, weil es eben auch nicht unser Kerngebiet ist, aber wenn ich dort Wissenschaftler und Ärzte zuhöre, weil wir die skizzieren, was du damit alles heilen und lösen kannst. Ich kann denen intellektuell noch so weit folgen, dass wir natürlich so viele Daten, medizinische Daten irgendwo auf dem Planeten verteilt haben, aber isoliert verteilt haben, wenn man da etwas vernetzen würde, auch gerne völlig anonym, wie schnell dann Muster zu erkennen wären, wie schnell man dann Pandemien beenden könnte, wie schnell man vielleicht auch Lösungen für Krankheiten findet, weil sie schon am anderen Ende der Welt zufällig nebenbei mitgelöst worden sind. Und eine KI kann halt diese unfassbaren Datenmengen verarbeiten, kann diese Muster erkennen, kann auch Dinge entwickeln und tatsächlich proaktiv entwickeln. Du fragtest nach was Neuem schaffen, aus dem Wissen, was ein Mensch so allein gar nicht auf sich vereinen kann, dass du damit, glaube ich, es waren jetzt alles medizinische Beispiele, sehr, sehr viel zum Guten verändern kannst. Aber ich kann es auch ganz banal runterbrechen auf mich persönlich. Wenn ich heute sehe, wie ich mit den Kindern lerne bei uns zu Hause, was da für Möglichkeiten gibt, wie ich aus einem Lehrbuch mit einem Klick ein Quiz rauskriege oder Lernkarten oder eine Präsentation, je nachdem, wie jemand lernt, wie ich nebenbei Apps programmieren kann, um ein Quiz zu bauen für meinen Sohn, der ein bisschen Probleme mit Geografie an der Stelle hätte oder so. Das führt jetzt zu weit. Ich glaube, auch da ist die Spannbreite groß. Aber grundsätzlich ist es in meinen Augen mehr eine Chance als nur eine Bedrohung.
Was ist dein Wunsch für die KI in der Zukunft?
Dass die Guten gewinnen. Ich möchte einfach gerne, wie gesagt, ich sehe zurzeit, ich sehe gar nicht so viel schlecht, doch ich sehe auch Schlechtes mit KI, aber das sind Kleinigkeiten, also diese ganzen Fakes, die da rumgehen, auch das, was man so bei den Reels etc. Immer wieder dann zur Kenntnis nimmt, wo du sagst, warum tut das einer? Ist da so viel Geld drin? Wahrscheinlich ja und so, aber so die ganz, ganz großen Mega-Fails fallen mir jetzt gerade wenig ein und gleichzeitig sehe ich wahnsinnig schöne Sachen auch, was du an Musik plötzlich machen kannst oder eben auch, wie wir die Qualität unserer Arbeit verbessern können durch Geschwindigkeit, die es vorher gar nicht gab und so. Ja, da möchte ich gerne, dass die helle Seite gewinnt.
Was ist dein Wunsch für dich persönlich?
Ah, das ist toll. Habe ich nicht. Ich möchte gerne jeden Tag Gott zum Lächeln bringen. Das ist mein Wunsch für mich persönlich. Ich habe mal irgendwann festgestellt, das war eine, schön, dass du das fragst, weil ich habe früher, ich mag Strukturen sehr, sehr gerne und ich hatte immer eine Vision, ich hatte immer ein Ziel. Ich wusste immer ganz genau, da und da und da will ich hin. Und das war einer meiner schönsten Entdeckungen, als ich dann für mich den Lebenskniefall vor Jesus hingelegt habe, zu sagen, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich will der gar nicht so viel von mir. Der sagt mir, ich soll mich irgendwie auf Gottes Reich und sowas konzentrieren. Das ist ganz okay. Und ich soll an heute denken. Ich soll mir keine Sorgen ums Morgen machen. Möchte ich ihn einmal am Tag zum Lächeln bringen und abends ins Bett gehen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Es mag kolossal daneben gegangen sein, aber zumindest habe ich versucht, bei dir zu bleiben, an dir dran zu bleiben. Und deswegen habe ich eigentlich irgendwann mal sehr bewusst gesagt, ich habe kein großes Lebensziel mehr, was ich noch so haben will. Ich möchte nur diesen inneren Frieden behalten, bei Gott zu sein. Das klingt jetzt sehr dramatisch, ne?
Aber ein tolles Schlusswort. Daniel, vielen Dank und dir alles Gute und bring Gott jeden Tag zum Lächeln.
Das wäre schön. Dankeschön zurück.
Und auch euch Dankeschön fürs Hören von diesem Podcast. Noch mehr über den Daniel Böcking gibt's im Fenster zum Sonntagtag. Findet ihr unter anderem in unserem YouTube-Kanal. Link ist in den Shownotes und dann auf jeden Fall abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Bei den Shownotes auch der Link zu weiteren Podcasts, die RF Media produziert. Geht mal schnäuken, es lohnt sich. Übrigens, RF Media finanziert sich mit Spenden. Merci vielmal, wenn ihr uns supportet, dass wir auch weiterhin solche Podcasts könnt machen. Der Weg zum Spenden ebenfalls in den Shownotes. Merci vielmals fürs Dabeisein und alles Gute. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.